Ball Hawks.
The ball's caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Simon.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute hier an meiner Seite der geschätzte Kollege Simon.
Ja, guten Abend und viele Grüße an alle.
Ja, ich glaube, alle, die jetzt zuhören, freuen sich, hier keine 49er-Stimmen zu hören. Wie in der letzten Folge. Wir haben ja eine kleine Gemeinschaftsfolge aufgenommen mit den Jungs vom Outside Zone Podcast vom Niner Empire Germany. Und da gerne auch mal Feedback, wie ihr das fandet. Ob das was wäre für Wiederholungen oder ob ihr sagt, bloß nicht, bitte. Bitte nur schön alleine hier im Seahawks-Dunstkreis bewegen. Ich fand es eigentlich mal ganz, ganz witzig und ganz interessant, dann auch mal so ein bisschen tiefer auch in die bei dem Gegner so ein bisschen tiefer einzusteigen, weil also unsere 49ers-Expertise hält sich dann doch an Grenzen. Aber ja, da kann man auf jeden Fall mal schauen, ob was im Laufe der Saison nochmal wiederholt, auch wenn wir die Niners erst in Woche 18 das nächste Mal sehen. Woche 1 ist in den Büchern zumindest fast. Wir haben jetzt noch ein Spiel. Wir nehmen heute schon Montag einen Abend auf. Das heißt, Vikings gegen Bears steht noch aus. Die Seahawks gehen 0-1. Und wir sprechen natürlich heute ausführlich über das Spiel. Aber natürlich, wie ihr es von uns gewohnt seid, immer kurz und kompakt vorher einmal unsere Seahawks-News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks-News.
Ja, besonders viel gibt es natürlich direkt zu Beginn der Saison noch nicht zu berichten. Aber so ein paar Verletzungs-Updates haben wir schon. Outside-Linebacker Uchenna Nwosu, der war ja noch nicht fit und hat gegen die 49ers nicht gespielt, ist aber auf dem Weg der Besserung. Eine klare Aussage zu Week 2 hat man McDonald aber noch nicht entlocken können. Da müssen wir die Daumen drücken, dass der rechtzeitig für das Spiel gegen die Steelers fit wird. Außerdem nicht dabei waren auch Wide Receiver Jake Bobo, der das Spiel wegen einer Gehirnerschütterung verpasste, und Wide Receiver Derrick Young, der hatte Hamstring-Probleme. Während des Spiels ist dann auch Rookie Safety Nick Imanwori ausgefallen, der zwischendurch im Knöchel behandelt wurde. Später kam er dann aber auch wieder aus der Kabine und sah eigentlich wieder ganz in Ordnung aus. Ich glaube, die Coaches gehen aktuell davon aus, dass er sich keinen High-Ankle-Sprain geholt hat. Von daher erstmal vorsichtige Entwarnung, kann man glaube ich sagen. Das dürfte dann bis zum Spiel in Woche 2 wieder in Ordnung sein. Das war's auch schon zu den News. Wie gesagt, direkt am Anfang der Woche. Alle sind noch einigermaßen fit. Da wird man dann im Laufe der Woche sicherlich noch neue Informationen bekommen. Aber es gibt ja auch noch unsere Preview-Folge und natürlich auf den Social-Media-Kanälen werdet ihr wie immer auf dem Laufenden gehalten. Darum war es das schon von den News und wir steigen ein in den Rückblick auf das erste Spiel der Seahawks in Woche 1.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey, der Rückblick.
Ja, wir haben es angesprochen, die Seahawks verlieren das erste Spiel gegen die 49ers, waren ja jetzt von Anfang an auch nicht gerade favorisiert, aber trotzdem, wenn man sich anschaut, wie das Spiel verlaufen ist, dann war es am Ende schon ein bisschen ärgerlich. Vielleicht erstmal ganz allgemein, bevor wir tiefer auf die einzelnen Positionsgruppen eingehen. Simon, wie hast du das Spiel gesehen? Wie waren deine Reaktionen währenddessen und direkt danach?
Also es gab natürlich schon Elemente, die einen haben freuen lassen, die beiden Turnover, die geblockten Field Goals, das eine ist ja nur gegen den Doink gedoinkt. Es waren natürlich irgendwie Elemente dabei, die einen haben freuen lassen. Es sah zwischenzeitlich dann in der Execution auch mal ganz gut aus. Es hat Spaß gemacht, Jackson Smith und Jigba beim Routenlaufen zuzugucken. Und allgemein hat natürlich auch die Defense größtenteils überzeugt. Deswegen, natürlich gab es diese Momente, umso bitterer, dass dann der letzte 49ers Drive dann so schlecht teilweise verteidigt wurde und dann am Ende eben dann auch noch das bisschen Pech dazu kam bei dem Fumble. Ja, ist dann einfach ein sehr bitterer Einstieg in die Saison, zumal man das Gefühl hat, eben hatte, dass das Spiel klar gewinnbar war. Man geht dann einfach mit einem schlechten Gefühl in Woche 2 Das ist super nervig und das kann natürlich gerade genau eines dieser Spiele sein, was dann am Ende darüber entscheidet, ob man in die Playoffs kommt oder nicht, ob man ja und auch was für einen stärken Gegner man am Ende kriegt, ob man eben die Division gewinnt oder nicht. Das entscheidet sich in genau den Spielen und da ist es dann super ärgerlich, wenn das am Ende so dann mit der Niederlage endet.
Ja, absolut. Also wenn man mir vor dem Spiel gesagt hätte, die 49ers erzielen 17 Punkte, dann hätte ich das Deal sofort gekauft und wäre doch recht zuversichtlich gewesen. Aber dass die Offense dann so wenig zustande bekommt, da musste man dann vielleicht auch nicht unbedingt von ausgehen. Vielleicht bevor wir jetzt noch wieder detailliert reingehen, wie ist so dein grundsätzliches Gefühl? Ich meine, es ist Woche 1, sind jetzt auch noch nicht so 100% eingespielt. Was für dich vielleicht offensiv ja, so ein kleiner Ausrutscher oder eben dem geschuldet, dass man so wie jetzt noch nie zusammengekommen ist, der ganze Kader ja auch ziemlich umgekrempelt wurde. Oder ist das für dich jetzt echt schon ein schlechtes Zeichen oder ja ein Zeichen für eine schlechte Richtung, in die sich die Offense insgesamt entwickelt hat und noch weiterentwickeln kann?
Also für mich war das schon sehr ähnlich wie letzte Saison. Das finde ich insofern einfach ärgerlich, als dass wir uns ja durch die vielen Wechsel wenigstens einen anderen Eindruck erhofft hatten. Mich lässt allerdings hoffen, dass wir die Möglichkeit haben, da uns noch zu verbessern und mehr einzuspielen. Man hat schon gesehen, dass ein paar Dinge einfach wirklich in der minimalen Execution nicht ganz gepasst haben, dass Sam Darnold zum Beispiel Pässe knapp nicht angebracht hat, JSN auch mal einen hat fallen lassen. Das sind so die Dinge, wo ich denke, das lässt sich sicherlich noch verbessern. Das wäre meine Hoffnung.
Ja, ich denke auch, also gerade diese leichten Unstimmigkeiten bei Bällen, die so leicht in den Rücken geworfen wurden, das hat man, finde ich, relativ viel gesehen jetzt in der gesamten NFL, also jetzt nicht nur bei Sam Darnold oder bei den Seahawks. Das gab es schon hier und da mal, dass vielleicht auch von Spielern, von denen man es nicht so gewohnt war, dass da noch nicht direkt wieder alles hundertprozentig so wie in Mid-Season-Form funktioniert. Da kann man jetzt nicht alles, sollte man jetzt nicht zu viel drauf geben. Aber ja, da waren schon auch ein paar Alarmsignale, würde ich sagen. Und mit dem Übergang können wir, glaube ich, direkt reingehen.
Ja, lass mich vielleicht noch einen Punkt machen. Das habe ich gestern auch nochmal bei uns in der Gruppe geschrieben. Wir dürfen uns halt nicht darüber hinwegtäuschen, dass letztendlich nur die beiden verkickten Field Goals uns so lange im Spiel haben lassen. Das ist das, was mir so ein bisschen Sorge macht. Wären die drin gewesen, wären wir die ganze Zeit einem Rückstand hinterhergelaufen. Und man hat halt da eben schon gemerkt, dass die Offense einfach viel zu wenig kreative Elemente hatte, um dem zu begegnen. Aber klar, du hast natürlich recht, die mangelnde Execution, das lässt sich sicherlich noch verbessern, jetzt über mehr Training und besseres Zusammenspiel.
Ja. Ja, wir beginnen wie immer mit der Offense und schauen erstmal so ein bisschen allgemein drauf. Natürlich hat man direkt den Vergleich zur letzten Saison mit einem anderen Coordinator, mit einem anderen Quarterback, mit anderen Wide Receivern ja auch. Und ja, gerade da hatte man ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Geno Smith dann mal in der Lage ist, mit so einem Hero Ball dann doch nochmal irgendwie die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Das ist natürlich nicht unbedingt das Spiel von einem Sam Darnold. Von daher gerade der direkte Vergleich jetzt auch Gino bei den Raiders mit einer typischen Gino-Partie, viel Risiko, aber eben auch viele Bälle, die spektakulär waren und viele tiefe Bälle und ist natürlich ein starker Kontrast, haben wir jetzt von Sam Darnold und von der Seahawks Offense so nicht gesehen. Was sind so allgemeine Dinge, die du mitgenommen hast, während du dir die Offense angeschaut hast?
Ja, also das Laufspiel war total inkonstant. Dann gab es mal Drives, die ein bisschen besser funktioniert haben, so der Touchdown-Drive zum Beispiel. Aber allgemein war das einfach zu wenig, zu wenig auch neu implementiertes, wo wir eigentlich jetzt erwartet hätten, dass Kubiak was mitbringt. Auch im Passing, da war dann JSN halt da, aber sonst halt auch nichts. Und insgesamt war die Offense mit minus 0,15 EPA per Play, eine der schlechtesten Offenses diesen Spieltag, Platz 28 von 30 Teams, es fehlt ja noch das eine Spiel. Das Passing war dabei eben auch deutlich schlechter, aber auch das Running war unterirdisch, auch im Vergleich zu anderen Teams. Das ist sicherlich der Hauptfokuspunkt jetzt für die Trainingwoche auch, da mehr hinzukriegen.
Und ganz wichtig, die Seahawks können nach wie vor keine Screenpässe. Also auch das hat sich leider nicht geändert durch das neue Scheme. Das waren wieder sowohl auf die Running Backs als auch auf die Receiver sehr komische Blocking-Situationen, wo dann plötzlich irgendwie kein einziger Offensive Liner vor dem Ballträger stand, um ihm den Weg frei zu blocken. Und man fragt sich doch wirklich, was habt ihr euch denn dabei jetzt gedacht? Ich glaube, einmal wurde JSN auch für 3, 4, 5 Yards minus getackelt. Walker hatte, glaube ich, auch eine Situation, kann auch ein Lauf nach außen gewesen sein, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls. War da viel zu wenig Blocking-Material vor ihm, um da irgendwie so ein bisschen den Weg zu ebnen. Das nach wie vor eine Schwäche bei den Seahawks, was wirklich bemerkenswert ist, wenn man überlegt, wie viele verschiedene Koordinatoren die mittlerweile schon hatten. Aber das zieht sich wirklich durch fast meine gesamte Fanlaufbahn, dass das einfach irgendwie was ist, was die Seahawks nicht beherrschen. Aber gut, schauen wir auf die einzelnen Positionen. Beginnen natürlich mit Quarterback. Das erste Spiel von Sam Darnold, der jetzt Starter bei den Seahawks erstmal sein wird. Ich würde mal sagen, das war eine Partie, die jetzt nicht völlig katastrophal war, die aber auch alles andere als positiv zu werten ist. Also die reinen Stats am Ende 16 von 23 Bällen angebracht für gerade mal 150 Passing Yards. Vor dem letzten Drive waren es noch nicht mal 100. Also da hatte er gerade 99, bevor dann am Ende der Two-Minute-Drive begonnen hat. Also wirklich sehr, sehr magere Zahlen insgesamt zu seiner Quarterback-Leistung an sich. Man wusste ja vorher, dass er den Ball relativ lange hält, hat es aber, glaube ich, diesmal nochmal bei einigen Szenen in der Extreme gesehen, dass einfach ein sehr langsamer Release ist. Also er braucht sehr lange von der Wurfbewegung zum Freiwerden des Balles, was er dann insbesondere auch bei seinem verheerenden Fumble, der das Spiel, der die Niederlage dann besiegelt hat, recht deutlich wurde. Und ja, waren viele einfache Würfe, finde ich auch, die zum Teil nicht getroffen wurden. Insgesamt für mich ein etwas enttäuschender Einstand. Jetzt, wie gesagt, nichts, ne, wo ich drauf gucke und sage, oh mein Gott, was war das denn? Schreckliches Spiel, sondern einfach so, man hatte sich doch ein bisschen mehr erwartet. Wie hast du Darnold gesehen?
Ja, ich würde das ähnlich unterschreiben. Es war einfach, er war so kein Faktor. Also weder positiv noch negativ. Ganz am Anfang einmal Hero Ball versucht und einmal auch mit viel Glück einen getippten Ball dann doch irgendwie noch angebracht. Aber ansonsten eben auch keine Szenen, die jetzt besonders schwach gewesen wären. Hat 2, 3 Mal einen offenen Receiver übersehen, aber und 2, 3 Mal in der Execution, gerade auf JSN auf der linken Seite sind mir da 2 Plays in Erinnerung, den Ball einfach einen Tacken zu weit angebracht. Was einfach ärgerlich war, weil JSN in dem Moment frei gewesen wäre und das hin den Drive eben am Leben gehalten hätte. Das sind so die Sachen, wo ich denke, dass es auch noch besser werden kann. Er hat jetzt ein minus 0,06 EPA per Play, was sehr nah an Null ist. Das ist halt die Übersetzung von, er war kein Faktor. Und das ist natürlich was man bei einem Quarterback eigentlich nicht haben möchte. Man will natürlich auch keinen, der ein sehr stark negatives EPA per Play liefert, aber irgendwie Value-Adden der Offense, das ist schon irgendwie die Hauptaufgabe, die Aufgabenbeschreibung eines Quarterbacks. Deswegen, das war schon enttäuschend. Ansonsten hast du das Thema langsamer Release angesprochen. Das war sicherlich ein Faktor. Eine kulturelle Sache, die mir noch aufgefallen ist, ganz spannend. In der Pressekonferenz nach dem Spiel sind die Quarterbacks natürlich immer auch mit dabei. Und sowohl Geno Smith als auch Russell Wilson waren immer die allerersten, die Verantwortung auf sich genommen haben, wenn Situationen nicht so gelaufen sind, wie sich das Team sie vorgestellt hat. Auch schon mal, wenn sie vielleicht gar nicht die Schuldigen waren in dem Fall. Das hat Sam Darnold nicht gemacht. Gerade bei dem Fumble hat er recht deutlich gesagt, dass der Ball von Abe Lucas Rücken abgeprallt ist. Das hätte man bei Geno Smith und Russell Wilson niemals erlebt. Die hätten das immer auf ihre eigene Kappe genommen. Das fand ich einfach spannend zu beobachten, dass da jetzt offensichtlich in den Pressekonferenzen uns andere Themen in Zukunft begleiten werden.
Also bei dir direkt unten durch, sagst du.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber das, also wirklich auch interessant, weil Abe Lucas hat in den Interviews nach dem Spiel gesagt, dass er nicht gespürt hat, dass der Ball ihn überhaupt berührt hat. Und dann merkst du schon, irgendwas ist da, was nicht ganz passt. Naja. Das sollte natürlich in dem Vertrauensverhältnis O-Line zu Quarterback niemals passieren. Und erst recht nicht eben öffentlich ausgesprochen. Das ist das, was mich so ein bisschen irritiert hat, einfach gestern, als ich das gehört habe.
Ja, ich glaube, wenn ich so einen Körper hätte wie Abram Lucas, dann würde ich auch nicht merken, wenn da so ein kleiner Ball da an meinem Rücken streift, während ich noch solche Pads trage. Also das sei ihm verziehen. Nein, aber ich glaube, man kann es zusammenfassen. Ich finde gerade so der Vergleich ja mit Purdy, der ja, ich sag mal, vom Quarterback-Typen her ein ähnlicher ist, aber eben, ja, man sagt ja immer so dieses Game Manager Plus, was Purdy, glaube ich, wie kein Zweiter verkörpert, eben jemand, der eine Offense umsetzen kann, aber der hier und da dann eben doch nochmal ein bisschen mehr bietet durch einen Scramble, durch einen guten Ball oder irgendwie, dass er eben nochmal so dieses Plus einfach hat, und das hatte Darnold halt nicht. Also der hat die Offense umgesetzt, so gut es irgendwie ging, hat die Bälle dahin geworfen, wo sie hin sollen, auch wenn die Spieler vielleicht in einer etwas schlechteren Situation in dem Moment waren. Aber ja, ich finde, da konnte man den Unterschied zwischen den beiden nochmal ganz gut sehen, und ich bin beileibe kein Purdy-Fan, aber die Ausschläge waren halt deutlich größer bei Purdy, ne? Der hatte ja auch zwei Picks, aber dann eben auch die beiden Touchdown-Pässe, die Donald jetzt nicht hatte, und am Ende war es dann eben der Touchdown, der die beiden Teams voneinander getrennt hat. Von daher ja, fand ich da, glaube ich, die Gegenüberstellung ganz, ganz spannend. Ja, und die Seahawks hatten ja auch einen weiteren Quarterback auf dem Feld. Ich weiß nicht, also warst du auch so überrascht? Ich fand's doch krass, dass das so früh dann eingesetzt wurde, aber dann ja auch nur ein einziges Mal. Man ließ Jalen Mirrow einmal kurz in die Wand laufen für anderthalb Yards, und dann kam er auch nicht wieder. Also fand ich ein bisschen komisch, so früh dann direkt. Aber gut.
Sollte vielleicht einfach wirklich auch der Überraschungseffekt für die gegnerische Defense sein.
Ja, aber dann sollen sie den Ball werfen lassen, so, weißt du, dann das wäre eine Überraschung gewesen. Aber wenn du einen Rushing Quarterback reinbringst, ja, Überraschung, der läuft. Also,
ja, so, gut, okay, das stimmt schon, ja.
Fand ich ein bisschen, und wie gesagt, also man sollte vielleicht dann am Anfang sich so ein bisschen eingrooven lassen und nicht nach zwei Snaps schon wieder rausnehmen. Also fand ich in der Situation halt ein bisschen, weiß ich auch nicht, komisch, was sie sich dabei gedacht haben, aber gut. Hoffen wir mal, dass das in Zukunft noch ein bisschen kreativer wird. Und damit kommen wir zur nächsten Positionsgruppe, zu den Wide Receivern. Und das war eine ziemliche One-Man-Show, kann man, glaube ich, sagen. JSN mit einer extrem starken Vorstellung, wenn man den Fumble nicht mit berücksichtigt, aber seine reine Receiving-Arbeit war wirklich extrem schön anzusehen. Also sehr smooth Routes gelaufen, schöne Catches dabei gewesen, und ja, sowohl jemand, der mittlerweile Separation gut kreieren kann, aber auch jemand, der einfach sich gut in die Räume setzt, gut die freien Räume findet. Ich glaube, bei ein, zwei Bällen musste er teilweise sogar zu Boden gehen, weil er ein bisschen tief geworfen wurde, aber dann wirklich in einer extrem flüssigen und nur sauberen Bewegung wieder hochgekommen und direkt wieder Speed aufgenommen. Also ja, JSN, mir sehr gut gefallen. 9 Bälle von 13, also 13 Targets, kommt wohl ja auch nochmal zu. 124 Yards, also ja, ich glaube, das ist ein absoluter Set-and-Forget-Receiver. Das wird, also, ja, was soll man sagen, also ich will jetzt nicht in zu hohe Superlative verfallen und sagen, das wird einer der besten Receiver, weil halt von seiner Spielweise ja immer nochmal anders ist als diese ganz krassen Elite-Receiver, aber zumindest einer der besten Receiver seiner Art im Slot, und da wird er den Seahawks auch in den kommenden Jahren noch ordentlich Spaß bereiten.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Du hast eben den Fumble schon angesprochen, das war natürlich ärgerlich. Zwischendurch hatte ich auch noch diesen Lateral versucht, das fand ich auch irgendwie etwas komisch. Ja, und was halt schade war der eine Ball, der ihm dann noch rausgeschlagen wurde, als er quasi schon auf dem Boden lag. Aber das ist auch kaum besser zu spielen, als er das gespielt hat. Das ist dann einfach das allerletzte Prozent irgendwie, was dann fehlt.
Es war ein schöner Catch, also das war ja
auf jeden Fall.
Contest-Catch, hat er super gefangen, und also gibt auch sicherlich Leute, für die das halt ein Catch ist. Also, ne, er wird dann halt rausgeschlagen, als er schon am Boden liegt, aber er hatte den ganzen Prozess Kontrolle, und ja, der Cornerback bleibt halt dran und schlägt dann aus, während er dann, oder als er schon auf dem Rücken liegt. Keine Ahnung, ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich glaube, Henry war sehr deutlich in seiner Meinung, dass das ein Catch war. Ja, muss man nochmal ins Regelwerk schauen. Werde ich sowieso nicht tun, aber ja, das war zumindest nicht ganz eindeutig. Auch wenn man seinen Route Tree anguckt, schon hauptsächlich aus dem Slot die Routen gelaufen, aber auch sehr, sehr unterschiedlich, auch teilweise vertikal, über außen, viele Crosser über innen, also ja, sehr vielseitige Routen auch gelaufen und genau so soll es sein. Dafür hat man ihn gedraftet und ja, ich glaube, was ich schon meinte, mit dem brauchst du in den nächsten Jahren einfach keine Sorgen zu machen.
Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall. Andersrum natürlich dann dahinter wirklich quasi nichts. Cooper Kupp mit nur 2 gefangenen Bällen auch bei 3 Targets für insgesamt nur 15 Yards. Torrey Horton komplett unsichtbar. Ein Return war ganz gut. Die Titans auch quasi unsichtbar. Beide einen Catch gehabt, aber beide auch für nur wenig Yards. Und ich glaube, insgesamt kann man sagen, Passspiel, auch kaum tiefe Bälle, die irgendwie, ja, also kaum tief gelaufene Routen und kaum tiefe Bälle, die dann auch geworfen wurden und eben verwertet werden konnten. Ja. Das war schon echt schwach.
Ja, von den 23 Bällen, die Sam Darnold geworfen hat, waren gerade mal 2 über 20 Yards. Also das zeigt natürlich so ein bisschen auch die Herangehensweise. Und wenn man sich das Wide Receiver Core anguckt, dann war es ja auch von vornherein klar, dass man da ein bisschen weniger von sehen wird. Aber dass das irgendwie so überhaupt nichts in die Richtung kam, hat mich dann doch ein bisschen, bisschen überrascht oder ein bisschen enttäuscht. Und ja, hoffen wir mal, dass Horton sich da schnell an die NFL klimatisiert und wir da demnächst auch von ihm mal ein paar Highlights bekommen. Gut, weiter geht's mit den Running Backs. Da kannst du gerne einmal anfangen. Du hattest ja vorhin schon einmal angesprochen, dass es relativ inkonstant war. Wie hast du das Laufspiel gesehen und die Running Backs, die dabei zum Einsatz kamen?
Ja, es war halt vor allem ineffizient. Also wir haben im Schnitt, glaube ich, 3 Yards pro Carry gehabt. Charbonnet dabei ein bisschen mehr, so Richtung 4, aber auch nichts Berühmtes, sage ich mal. Ken Walker sogar noch schlechter, nur bei 2 Yards per Carry im Schnitt. Das sind einfach keine Zahlen, mit denen du jetzt ein Running Game am Laufen halten kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mir schon missfallen. Da hat man auch gesehen, dass das Run-Blocking in der O-Line noch nicht so gut aussah. Kommen wir gleich dann nochmal zur O-Line per se, aber da war eben noch, da ist noch einiges zu tun, auch Scheme-wise, dass man eben nicht die Jungs so durch die Mitte in das Paket laufen lässt, einfach weil man da nicht viel, wahnsinnig viel holen kann. Ich würde sagen, der einzige Drive, in dem es wirklich gut aussah, war der zweite Seahawks-Drive, der dann in einem Touchdown geendet ist. Da war es relativ konstantes Laufspiel. Danach haben sie ja auch kaum einen Drive überhaupt nochmal am Leben halten können. Genau.
Ja. Ja, und ich meine, ich bin ja hier der zertifizierte Kenneth Walker Fanboy im Podcast, aber selbst ich muss sagen, dass Charbonnet leider dann auch, zumindest was den Eye-Test angeht, mehr aus seinen Möglichkeiten macht. Auch wenn ich sagen muss, wenn Walker dann auf dem Feld war und die Bälle bekommen hat, dann waren aber auch zum Teil Rusher so schnell im Backfield. Also da kann er zum Teil dann auch gar nichts für, das ist dann auch einfach Pech, ist natürlich Quatsch zu sagen, ja, immer wenn Walker auf dem Feld war, war die Run-Defense auch immer besser. Aber irgendwie hatte er schon hin und wieder ein bisschen schlechtere Situationen. Aber ja, trotzdem insgesamt Charbonnet vermutlich auch für dieses Scheme der bessere, der geduldigere Back. Bei Walker ist es halt schon immer so gewesen, ne? Sehr up and down. Der kann dir dann auch mal mit seiner Elusiveness und seinem Tempo den Touchdown holen über 50, 60 Yards, aber ist leider auch schon eine Weile her, dass das passiert ist. Sah halt wirklich nicht besonders gut aus. Also ja. da muss ich einiges tun. Ich bin auch gespannt, wie es mit den Snaps und den Opportunities jetzt weitergeht bei den beiden. Natürlich auch aus Fantasy-Perspektive, also für alle, die einen der beiden gedraftet haben. Tut mir auf jeden Fall leid. Das wird, glaube ich, ziemlich hässlich werden. Und ich glaube nicht, dass sich da allzu schnell jemand so zu 100% durchsetzt. Also das könnte gut sein, dass es bei so einem 50-50-Committee im Laufe der nächsten Wochen zumindest bleibt. Ja, dann kommen wir zu den Herren, die dafür zuständig waren, die Wege ein bisschen frei zu blocken zur O-Line. Und da muss man vielleicht unterscheiden. Ich finde, die Pass Protection sah soweit eigentlich in Ordnung aus. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Darnold irgendwie relativ schnell die Beine in die Hand nehmen musste. Wie gesagt, er ist jemand, der den Ball relativ lange hält. Irgendwann kriegen dann eben auch die besten Blocker ihre Probleme. Aber abgesehen von Bosa ist jetzt bei den 49ers auch der Pass Rush nicht mehr ganz so gefährlich wie früher noch. Aber wie hat dir die Pass Protection insgesamt gefallen? Hast du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Schwachstellen schon ausgemacht oder hat dir jemand besonders gut gefallen?
Nö, also die Tackles haben beide wirklich einen rundum soliden Job gemacht. Das sah wirklich gut aus, gerade auch gegen Bosa, der lange auch nicht wirklich durchgekommen ist. Anthony Bradford hatte jetzt, also nicht mehr so katastrophal wie letzte Saison, würde ich sagen, jetzt nicht besonders aufgefallen, nicht positiv. Sable in seinem ersten Spiel auch noch nicht besonders positiv aufgefallen. Außer dass er sich sehr gefreut hat bei dem ersten Touchdown, das habe ich gesehen, das fand ich witzig. die Pass Protection insgesamt sah wirklich in Ordnung aus. Die PFF-Grades sind auch entsprechend, also irgendwo in den 60ern, Ende 60er, Beginn der 70er bei den allermeisten. Das Run-Blocking, das ist sicherlich gerade noch das größere Thema, da aufs zweite Level zu kommen und so weiter. Und die Zone eben frei zu blocken, das scheint mir gerade noch das größere Problem zu sein und das wird sicherlich auch der Fokus sein. Aber insgesamt scheint es mir, würde ich sagen, ein positiveres Signal, als wir das vielleicht hätten erwarten können nach einer sehr schwachen Saison letztes Jahr.
Ja, also ich finde auch, also zumindest Pass Protection kann man sich eigentlich nicht beschweren, weil du PFF gerade angesprochen hast. Auf Twitter geht die gerade so ein bisschen um, weil sie jetzt so in den letzten Minuten, Stunden veröffentlicht wurden. Und Sam Darnold hat eine bessere Grade als Lamar Jackson. Also da kann jeder draus mitnehmen, was er will. Aber ich weiß gar nicht, warum wir uns hier so beschweren. Run-Blocking war, ja, finde ich dann deutlich schlechter als die Pass-Protection. Also da ging relativ wenig, selbst mit Fullback. Also Robbie Woods war ja dann auch immer wieder involviert. Aber irgendwie ja, hielt sich das dann doch sehr in Grenzen, was man da freiblocken konnte. Also und da war es dann eben, wie du schon angesprochen hast, mehrmals Bradford, der offensichtlich die Blocks verpasst hat. Also das hat man dann in den TV-Bildern schon gesehen. Keine Ahnung, falls jemand Lust hat, sich das Ganze nochmal im All-22 zu Gemüte zu führen, da kann man ja nochmal deutlich besser auf die einzelnen Spieler achten. Vielleicht fällt dem einen oder anderen da ja auch nochmal ein Detail zu den einzelnen Linemen auf, aber Bradford ist mir zumindest gestern während des Spiels schon zweimal negativ aufgefallen. Also ja, eine hervorragende Weiterführung der letzten Saison, da kann man sich doch drauf freuen. Gut, aber so viel zur Offense. Ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt und können weitergehen zur Defense, denn die war doch etwas erfreulicher, würde ich sagen. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, die Defense hat das Team wirklich im Spiel gehalten mit diversen Big Plays, aber auch mit einer grundsoliden Laufverteidigung, kommen wir bei der D-Line gleich noch zu. Also McCaffrey wurde doch ziemlich, ja, jetzt nicht abgeschaltet, aber zumindest ziemlich ruhig gestellt. Der war jetzt kein Riesenfaktor. Das ist auch was die Defense erstmal schaffen muss. Und man muss auch sagen, die Defense stand sehr lange auf dem Feld. Also 38 Minuten, 22 hatten die 49ers offensiv den Ball. Und das macht so eine Defense natürlich irgendwann mürbe und geht ja auch auf die Psyche, wenn du die ganze Zeit ballst und dafür sorgst, dass die Niners da vom Feld müssen. Und dann guckst du deiner Offense zu, wie sie da das nächste Three and Out produziert und du musst schon wieder raus. Also das ist auf Dauer auf jeden Fall auch für so ein Teamgefühl, glaube ich, sehr schlecht, wenn die Defense das Gefühl hat, dass sie sich nicht auf die Offense verlassen kann. Von daher, ja, hoffen wir mal, dass das Ganze da stabil genug ist oder die Offense dann eben möglichst schnell dann auch ein bisschen besser wird. Dann, ja, fang gerne mal an mit der Defensive Line. Wie hast du den den Pass-Rush gesehen, den Druck auf Purdy, gerade so von unseren Starspielern, die wir in dem Bereich haben.
Also ich würde sagen, die erste Halbzeit war da schon deutlich besser nochmal als die zweite Halbzeit. Die Adjustments da haben bei den 49ers, glaube ich, ganz gut funktioniert. Einige Pressures und Hurries, auch Hits auf Purdy. Also der hat das schon, glaube ich, gut gemerkt, dass die Defensive Line einfach ein ganz andere Front mittlerweile ist, als wenn wir das vergleichen mit vor 3-4 Jahren. Das hat wirklich Spaß gemacht zu sehen. Sie haben es nicht geschafft, das gut zu Ende zu bringen häufig. Der einzige Sack, den wir hatten, kam von Julian Love. Purdy hat es eben geschafft, da oft sich gut rauszuwinden, irgendwie dann doch noch ein Play zu machen oder spät einen Checkdown zu finden oder so. Du hast es gerade schon angedeutet, CMC mit relativ eingeschränkten, also für ihn einem schlechten Tag, würde ich sagen, haben die Seahawks den Lauf wirklich gut verteidigt bekommen, häufig auch im Backfield noch den ersten Kontakt gehabt, wenn nicht sogar ihn zu Fall gebracht, dass sie da gut durch die Leinen durchgekommen sind. Aber wie gesagt, der nur eine Sack, das ist so ein bisschen schmerzhaft gewesen. Ein, zwei dumme Strafen, das hat mich ein bisschen geärgert, gerade da der Touchdown-Drive, der allererste von den 49ers, und dann da diese Late Roughing the Passer, völlig unnötig. Aber ansonsten, wie gesagt, eigentlich eine ganz gute Leistung in der zweiten Halbzeit, nicht mehr so konstant, aber immer noch alles vollkommen im Rahmen und das Gesamtkonstrukt Defense, was das ja auch gerade schon gesagt hat, einfach gut ausgesehen und hatte halt höchstens Probleme damit, dass die Offense sie so lange hat auf dem Feld stehen lassen.
Ja, ich gerade so dieses den Drive dann nicht zu Ende bringen, das ist natürlich immer ärgerlich. Ich meine, die Seahawks haben, glaube ich, relativ viele Pressures und Hurries gesammelt, aber am Ende, wie du gesagt hast, stand halt nur ein Sack und dann noch nicht mal von der Line, sondern dann eben von dem Blitz durch Love. Aber ich meine, das ist ja was konstant dann eben auch wiederholbar ist. Also es ist ja deutlich deutlich besser, wenn deine Defense viele Pressures und Hurries zustande bekommt, als wenn sie dann in einem Spiel auf einmal überdurchschnittlich viele Sacks haben, aber diese Zahlen eben nicht reproduzieren können. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich, auch wenn es gegen nochmal etwas schlechtere Offensive Lines geht, dass man da dann auch ganz gut dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann.
Es erhöht auch immer wieder die Wahrscheinlichkeit, ne? Also wenn du Pressures und Hurries hast, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass du irgendwann dann auch den Sack kriegst, also wenn du das konstant abrufen kannst.
Ja, total. Und gerade gegen den Lauf sah es dann ja auch wirklich sehr stabil aus. Also
ja.
McCaffrey hat 22 Mal gelaufen, aber nur 69 Yards. Also ist für seine Verhältnisse schon, also ist insgesamt schon kein guter Wert, aber wenn du dir anschaust, jemand, das ist ein absoluter Elite Running Back, das sah schon sehr gut aus. Also oftmals blieb der da wirklich sehr schnell stecken oder wurde dann eben spätestens mal von der nächsten vom nächsten Level von den Linebackern dann gestoppt. Also da war ich sehr zufrieden, muss ich sagen.
Ja.
Speaking of Linebacker, fang du gerne mal an. Also wir haben kleine News eben schon reinbekommen, dass Mike McDonald nicht ganz zufrieden ist mit Terry Snide und da zumindest eine Competition ankündigt zwischen ihm und Drake Thomas, den ich erstmal googeln musste, der tatsächlich aber schon in seinem dritten Jahr ist bei den Seahawks und immer so ein bisschen unterm Radar flog, aber dieses Jahr schon ein sehr gutes Camp hatte und jetzt da scheinbar wirklich in direkte Konkurrenz zu Viertrunden-Pick Terry Snide geht, der ja eigentlich eine ganz gute Rookie-Saison hatte und von dem ich eigentlich dachte, dass er relativ fest im Sattel sitzt, aber dem scheint ja nicht so zu sein.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also oder man konnte während des Spiels schon zwei, dreimal sehen, dass wenn er in Coverage droppen musste, das nicht so gut aussah. Gerade gegen Pearsall habe ich ihn, glaube ich, zweimal in Coverage gesehen, wo der dann auch den Ball gefangen hat. Ist natürlich auch einfach ein super undankbares Matchup gegen dann einen Wide Receiver. Aber ja, das ist halt Teil der Aufgabe und das musst du dann eben durch Antizipation abdecken können, im wahrsten Sinne des Wortes. Ernest Jones dafür deutlich besser, das muss man ganz klar sagen, hat nicht nur bei dem Pick ist er mir gut aufgefallen, sondern auch sonst wirklich super Räume zugestellt und in Coverage eben seine Rolle wahrgenommen. bei dem Pick konnte man super sehen, dass er einfach auch den Raum hatte, sich da zu entfalten, weil CMC halt sich vorher auf den Hosenboden gesetzt hatte. Und dann hat er das super gelesen und eben den wirklich schwach gewordenen, offenen Ball von Purdy eben gut abgefangen. Und ja, zu Laufspiel hatten wir eigentlich eben schon, glaube ich, alles. Die Linebacker waren auch immer da, wenn irgendwas dann mal dann doch durch das erste Level durchging. Von daher auch da super Job gemacht, bin ich total einverstanden. Und Ernest Jones hatte, glaube ich, auch in der Defense die zweitbeste Grade bei den Seahawks.
Ja. Ja, finde ich, also ja, gerade Ernest Jones sah gut aus. Ich kann die Kritik an Tyrese Knight nicht 100% teilen, aber ja, muss auch gestehen, ganz so genau achte ich dann meist auch nicht auf die Linebacker, wenn man so ganz normal den Spielfluss verfolgt. Von daher möchte ich da jetzt auch nicht mit einer zu starken Meinung aufwarten, aber ja, da scheint demnächst also ein bisschen Rotation durchaus möglich zu sein. Und ja, damit kommen wir zur Secondary, dem letzten Teil der Defense, die ja geprägt war, würde ich sagen, durch Highlights, aber auch Lowlights. Also Josh Jobe mit dem Pick gegen Purdy, der aber auch wirklich ein bisschen wild geworfen war. Dann hattest du natürlich Witherspoon, der wie immer überall auf dem Feld war, mit harten Hits, guter Coverage. Ist jetzt selten so richtig prominent aufgefallen, aber das ist bei Cornerbacks ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn die nicht andauernd im Bild sind, weil das heißt, sie machen ihren Job gut und werden halt gar nicht erst angeworfen. Im Gegensatz zu einem gewissen Rick Woolen, der erst noch ein sehr, sehr starkes Pass-Breakup hatte und seine Schnelligkeit genutzt hat, um den, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, was Pearsall, der da in der Endzone schon
gewartet hat. Ich meine schon, ja.
Ja. Und oder Jennings kann auch sein. Jedenfalls kam Woolen da angeflogen und gerade noch mit seiner Hand konnte den Ball abwehren. Habe ich so schnell gar nicht realisiert. Ich habe den schon als Touchdown irgendwie in meinem Kopf gewertet und dann in der Zeitlupe erst gesehen, dass Woolen dann auch so gut rangekommen ist. Also da zeigt er, dass es kann und dass seine Geschwindigkeit halt einfach eine absolute Waffe ist. Aber dann gab es diese zwei Situationen, die wahrscheinlich jeder schon mitbekommen hat, selbst die das Spiel nicht live gesehen haben, werden es wahrscheinlich auch Twitter rauf und runter gesehen haben. Zum einen dann eben der lange Ball von Purdy auf Pearsall, Woolen eigentlich mit einer guten Deckung, nimmt dann aber Tempo raus, wahrscheinlich, weil er sich irgendwie verschätzt und spekuliert, den Ball intercepten zu können. Der Ball fliegt dann aber doch weiter, Woolen schafft es dann nicht mehr, schnell wieder auf Topspeed zurückzukommen und ja, lässt halt eben diese folgenschwere Reception zu, die dann später eben auch zum Touchdown führt. Und also das tat schon richtig weh. Also ich habe die Situation gesehen, dachte mir so, ja krass, Woolen stoppt schon ab, geil, das wird ein Pick. Und dann fliegt der Ball auf einmal weiter. Und ich so, was macht er denn da? Also das hat mich schon richtig aufgeregt. Und dann ja noch die zweite Situation, als Purdy nach einem langen Scramble auch da wieder gut unter Druck gesetzt, aber man hat es nicht geschafft, es zu Ende zu bringen. Purdy konnte zur Seite ausbrechen, wirft dann auch ziemlich blind, muss man sagen, in die Endzone. Also frei war sein Talent dann nicht. Also die Deckung von Woolen war eigentlich gut. Lässt sich dann aber wirklich völlig dominieren, physisch. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Talent hieß. Auf jeden Fall war es nicht die erste Gale. George Kittle war ja musste das Spiel ja relativ früh verlassen, aufgrund von einer Verletzung. Und Woolen lässt sich da den Ball komplett aus den Händen nehmen. Auch das einfach schlecht antizipiert. Also wenn du dir nicht sicher bist, dass du den Ball fangen kannst als Cornerback, dann schlag ihn einfach weg oder behindert den Receiver, so dass er nicht an den Ball kommt. Aber sich da so die Butter vom Brot nehmen zu lassen, war dann auch wirklich total amateurhaft und zeigt dann so ein bisschen, was wir ja schon relativ lange sehen, dass das Woolen eben eine sehr, sehr starke Rookie-Saison hatte und sich danach irgendwie immer so ein bisschen darauf noch ausruht gefühlt. Also viele auch Nicht-Seahawks-Fans, die den Namen Tyreek Woolen oder Rick Woolen hören, denken immer noch so, ja Mensch, das ist doch hier dieser ultraschnelle, agile, starke Corner. Aber wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut und immer auch mal wieder solche Plays, dann ist bei mir persönlich zumindest dieses Bild schon lange verschwunden. Und heute war echt nochmal so eine Blaupause von dem, was wir die letzten Jahre mit ihm erlebt hatten, auch wenn es echt extrem war, dass da zwei solche Situationen so kurz nacheinander passieren. Aber ja, Ich habe mich jetzt ein bisschen in Rage geredet. sag du gerne auch noch was dazu, aber ich glaube, du gehst da in eine ähnliche Richtung.
Ich kann das zu 100% nur unterschreiben. Ich meine, in der Situation ist man dann ja sicherlich auch noch mal emotionaler. Da wäre ich auch gerne ausfällig geworden gegenüber ihm, aber das ist ist dann auch ein wenig hilfreich. Aber also was mich der erste ärgert mich klar, weil der Drive wäre sonst gar nicht so zustande gekommen und ist blöd, dass er da zu sehr auf den Ball spekuliert und dann sich irgendwie verschätzt. Mich ärgert der zweite eigentlich viel mehr, weil du genau weißt, dass du in der Situation bist, in der die 49ers keine Optionen mehr haben, in der sie im Zweifel dann das Field Goal nehmen müssen, um überhaupt einen Ausgleich hinzubekommen, in der du aber auf jeden Fall noch Zeit genug hast, um den Sieg dir per Field Goal wieder zu holen. Und dann da Hero Ball spielen zu wollen und zu meinen, diesen Ball abfangen zu müssen in der Endzone, wo du weißt, dass du den Teil dann hinter dir hast, das ist einfach dumm. Das ist einfach völlig unnötig. Es reicht ja, die einfach nur die Rand da reinzuhalten und der Ball wird niemals ein Catch. Und das ärgert mich wirklich, weil das so Rookie-Mistakes sind, die im vierten Jahr einfach nicht mehr passieren dürfen. Und dann ist eben für mich irgendwann auch die Frage, wenn du ihn verlängerst, zu welchem Preis verlängerst du ihn? Darfst du ihm eigentlich keinen teuren Vertrag geben irgendwie? Ist immer noch sicherlich irgendwie ein NFL-Starter, aber halt einfach nicht, wird sich vermutlich nicht mehr weiter auf ein elitäres Level bewegen. Und das ist dann einfach ärgerlich, weil man natürlich da schon andere Hoffnungen hatte nach den ersten Jahren. Und da so ein bisschen Ernüchterung eintritt.
Ja, total. Und ich meine, das war ja immer auch was wir im Voraus, vor der Saison schon besprochen haben. Da fehlt es dann eben auch an Tiefe. Also du hast jetzt einen Shaquille Griffin zurückgeholt, aber was der jetzt noch im Tank hat und was der den Seahawks liefern kann, ist ja auch höchst fraglich. Also da hast du auf einer sehr, sehr wichtigen Position dann eben einen Unsicherheitsfaktor, der vieles immer noch durch sein Speed lösen kann und wenn da mal geschlagen wird, dann holt er das Tempo oder holt er die Meter dann auch meist dann schnell wieder rein. Aber es passiert halt so häufig und irgendwann schafft das halt nicht. Ne? Und das hat man dann eben gesehen. Und ja, die zweite Szene, wie du sagst, war eigentlich noch schlimmer. Also das ist noch weniger zu entschuldigen und hat die Seahawks am Ende mit den Sieg gekostet, auch wenn man natürlich sagen muss, die Offense, der Offense würde ich da auf jeden Fall die Hauptschuld anlassen.
Auf jeden Fall, klar.
Ja, man darf jetzt auch nicht übertreiben, aber ich meine, wenn Woolen das Ding verhindert, dann ja, müssen die Niners das Field Goal nehmen. Bei Moody weißt du ja auch nicht, ob er dann trifft. Aber das hat schon sehr weh getan. Ansonsten hast du noch ein paar Worte zum Rest der Secondary?
Ja, die Safeties haben mir wirklich gut gefallen. Also Julian Love war omnipräsent, hat das Field Goal geblockt, hat den einen Sack eingesammelt und auch sonst die meisten Tackles gesammelt bei den Seahawks. Kobe Bryant hat mir auch in der Coverage wirklich gut gefallen. Das sah wirklich alles gut aus. Bei Joby muss man vielleicht noch sagen, dass er die beste Defensive Grade bei den Seahawks bekommen hat. Ist mir auch sehr gut aufgefallen, nicht nur wegen der Interception. Natürlich davon profitiert, dass Nick Emanuari dann so früh raus musste dann Witherspoon eben nach innen gerückt ist und Joby mit auf den Platz kam. Aber das könnte natürlich auch eine Option für die Zukunft sein, wenn Emanuari wieder da ist. Vielleicht dann auch mal die Möglichkeit zu haben, Joby zu spielen und Woolen dafür mal auf die Bank zu setzen. Sicherlich eine Option, die dann auch abgewogen wird.
Ja, dürfte er sich nach dem Auftritt auf jeden Fall nicht beschweren, das stimmt. Und natürlich wollen wir auch das Special Team hier nicht außer Acht lassen. Schöner Field Goal Block auf jeden Fall, nachdem Moody den ersten ja schon verschossen hat, eben den zweiten. Das zweite Field Goal auch noch zu verhindern, war natürlich sehr, sehr wichtig, auch um die Seahawks im Spiel zu halten. Du hattest es angesprochen. Return Game. Ich glaube, einen ganz guten Return gab es, ne? Von Horton war es, glaube ich. Aber ansonsten relativ unauffällig, würde ich sagen. Die NFL tut ja auch immer mehr dafür, dass sich Returns kaum noch lohnen, indem du bei einem Touchback ja mittlerweile echt schon an die 35 gesetzt wirst. Also da muss man mal schauen, wie sich das Play oder das Spiel der Special Teams in Zukunft überhaupt entwickelt. Aber insgesamt würde ich sagen, Special Teams sahen ganz gut aus. Meyers fehlerfrei. Kann man am Ende, glaube ich, zufrieden sein.
Und Dixon auch wieder mit Monster-Punts. Genau. Also einfach krass, wie der das auch so über Jahre stabil abliefert. Das ist echt beeindruckend.
Ja, absolut. Da waren wieder ein paar schöne Dinger dabei, auch wenn ich hoffen würde, dass man ihn seltener auf dem Feld sieht. Und auch nicht, also ich war auch ein bisschen, jetzt haben wir die Offense eigentlich schon besprochen, aber in einer Szene, ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war, aber es war, glaube ich, 4. und 2 an der 50 oder sogar schon im 49ers-Gebiet, auf der 49ers-Hälfte. Und statt dass man dafür, und ich glaube, es war 4. und 5, ne? Das war jetzt nicht ganz, war schon ein bisschen, aber die Seahawks sind auf dem Feld geblieben mit der Offense. Ich war positiv überrascht und dann, ja, kam halt wieder nur Hardcount und dann Delay of Game und um sich eine bessere Punt-Position zu verschaffen. Also das ist wirklich eine der ekligsten Strafen, die ich da immer sehe. Da haben sie die Eier aber absolut zu Hause gelassen und das tat dann schon ein bisschen weh.
Aber, es waren tatsächlich ja zwei Szenen, ne? Weil auch das Field Goal in dem vorletzten Drive hätte man nicht schießen müssen, sondern bei 4 und 2 tief im Territorium der Niners hätte man auch dafür gehen können.
Aber ich fand, also das war halt echt so 50-50, finde ich. Also da konnte ich beide Denkschulen, sage ich mal, verstehen, weil du ja erst mit dem Field Goal dann in Führung gegangen bist. Also du hast ja nicht irgendwie die Führung nur ausgebaut, sondern wenn du da gestoppt wirst beim vierten Versuch, dann hast du die Führung nicht, ne?
Und das ich kann auch die Entscheidung letztendlich verstehen, aber was ich nicht verstehe ist, dass Mike McDonald im Interview heute beim lokalen Seattle-Radio gesagt hat, dass deren Modell, was sie entwickelt haben für solche Situationen, ihm ein Go gegeben hat. Er dann aber gegen das Modell und für sein Gefühl entschieden hat. Mhm. Und dann brauche ich kein Modell. Entweder ich preise auch das in mein Modell ein und das Modell gibt mir eine klare Entscheidung an die Hand, mit der ich arbeiten kann, oder ich lasse es bleiben. Das verstehe ich wirklich nicht. Warum man dann, wenn das Modell es anders sagt, die Entscheidung anders trifft.
Ja, Mike McDonald dachte sich in dem Moment, ich bin doch keine Maschine. Und hat da einfach auf sein menschliches Bauchgefühl sich verlassen. Also am Ende haben wir da doch einfach nur einen jungen Pete Carroll stehen. Aber gut, der ist ja auch, ich glaube, jetzt mit 74 offiziell auch der älteste NFL-Coach aller Zeiten. Also an der Stelle auch alles Gute nachträglich zum Geburtstag und Glückwunsch natürlich auch. Pete Carroll steht 1-0 im Gegensatz zu den Seahawks, nachdem die Raiders das Spiel gegen die Patriots gewonnen haben. Aber ja, das nur so am Rande. So viel von uns. Wir haben ja so ein Fazit eigentlich am Anfang schon so ein bisschen gezogen, als wir es allgemein betrachtet haben. Vielleicht hast du doch ein paar Worte. Wie gehst du jetzt oder wie blickst du auf den Rest der Saison oder erstmal auf die nächsten Wochen? Was muss sich deiner Meinung nach konkret verbessern und wie zuversichtlich bist du, dass das hinhaut?
Ja, wie zuversichtlich? Wie zuversichtlich, dass es hinhaut. Ich glaube, ich bin sehr zuversichtlich. Ich bin zumindest auf jeden Fall optimistisch, dass die Saison einen positiven Verlauf nehmen wird. Es ist auch nicht zu erwarten, dass wenn man die Offense einmal komplett umkrempelt, sie direkt von der ersten Sekunde an klickt. Das wäre andersrum irgendwie seltsam gewesen, glaube ich, wenn wir jetzt auf einmal das perfekte Team da stehen gehabt hätten. Also natürlich hätte man sich darüber gefreut, aber wie wahrscheinlich ist das halt schon, ne? Und deswegen, ich bin guter Dinge, dass das in den nächsten Wochen sich stabilisiert und wir dann auch offensiv einen besseren Ball sehen. Und das spielt dann ja auch wieder zusammen mit den Defense, dass sie sich da gegenseitig nochmal ein bisschen bestärken können. Und wir wenigstens konstantes Spiel sehen. Und der Rest ist dann letztendlich auch immer ein bisschen Glück.
Ja. Ja, nächste Woche geht's gegen die Steelers, die ja eigentlich für eine gute Defense bekannt sind, aber jetzt von der Jets Offense doch auch einiges eingeschenkt bekommen haben. Also auch da sicherlich noch nicht alle in Midseason-Form. Muss man mal schauen, wie sich das dann entwickelt auf beiden Seiten des Balles. Aber da kann man definitiv gespannt sein. Da gibt's natürlich auch noch eine Vorschau von uns. Die Seahawks spielen auch schon um 19 Uhr gegen die Steelers. Also alle, die nicht ganz so gerne bis tief in die Nacht aufbleiben. Die haben dann nächste Woche mal Glück. Auf RTL, beziehungsweise mit RTL in Köln gibt's auch eine Watchparty, also an alle, die das Glück hatten, dafür Karten zu bekommen. Denen wünschen wir natürlich ganz viel Spaß und ja, hoffen wir mal, dass es dann vor Ort auch ein bisschen was zu jubeln gibt. Und idealerweise die Seahawks danach auch einen Sieg auf dem Konto haben.
Vielleicht ganz kurz, wenn noch jemand Tickets für das Event sucht, ich glaube, dass in der GSH Deutschland-Gruppe heute noch mindestens eins angeboten wurde. Also fragt da im Zweifel einfach nochmal nach. Das könnte vielleicht dann auch noch klappen.
Die WhatsApp-Gruppe meinst du?
Ja, korrekt, genau.
Okay, ja, genau. Also falls ihr da Interesse dran habt, aber irgendwie keinen Link habt oder nicht wisst, wie ihr da reinkommen sollt, ihr müsst natürlich Mitglied sein, aber dann schreibt uns sonst einfach auf den Socials. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Und ja, das war's in der ersten Recap-Folge des Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.